Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Und mit einem Ausflug ins Grüne dank ChatGPT.
First ever brand trip with OpenAI.
And I literally just checked in to my whole ass cabin for a 2-day brand trip with OpenAI.
I'm on ChatGPT's first ever brand trip.
Da hört man aufgeregte Influencer, die hat nämlich ChatGPT zu einem Trip in der Natur eingeladen. Ja, also die Firma, die in der Natur sonst gerne Rechenzentren hinpflanzt, besprechen wir hier gleich als erstes. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen jetzt über ChatGPT und deren Luxusausflug in die Natur.
I'm on ChatGPT's first ever brand trip.
It has been the most energizing thing. We have learned so much. The entire thing feels thoughtful. The people here feel thoughtful. The activities are thoughtful. The seating is thoughtful.
Alles ist thoughtful, so glücklich klingt die TikTokerin Grace McCarrick, weil sie von OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT, auf einen Ausflug eingeladen wurde. Was sie und die anderen Influencer dort auf der Reise in ein Luxus-Naturresort in der Nähe von New York noch nicht ahnten, die Shitstorms, die sie mit ihren Videos generieren würden. Eigentlich sind solche Trips in der Branche nichts Neues und das Publikum generell auch offen für diese Art Content. Warum also ging dieser erste Trip von OpenAI so daneben? Und was sagt das über den Zustand von KI? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Hagen Terschüren. Hagen, fangen wir von vorne an. Also wir haben den Ton gerade gehört, sehr aufgeregt. Ich sehe es aber noch nicht so ganz vor mir. Was für Influencerinnen wurden da jetzt auf diesen Trip eingeladen?
Ja, das waren jetzt nicht die größten Namen in der Szene. Das waren ganz viele Influencerinnen so aus so Business, Life-Advice-Content, also wirklich so, wir geben dir Ratschläge, wie du erfolgreich wirst und so weiter. Und das waren ganz viele, die auch noch gar nicht unbedingt bei solchen Trips dabei waren. Das war auch für die das erste Mal, dass die eingeladen wurden. Und das ist dann halt gleich gehörig nach hinten losgegangen.
Und Brand Trip, so heißt der Begriff, der ist vielleicht nicht allen Leuten so geläufig. Wie läuft sowas, so ein Trip normalerweise ab?
Ja, die Idee ist halt, das Unternehmen, das möchte gerne irgendwie ein Produkt oder eine Message präsentieren. Und das macht man natürlich gerne in einer schönen Umgebung. Also stellen wir uns das bei Autos vor. Wir sehen das immer, wenn irgendwie so Autojournalismus passiert, dann ist das irgendwo schön in Portugal oder auf irgendwelchen Inseln. Und obwohl Mercedes halt in Stuttgart sitzt, weil Stuttgart ist vielleicht jetzt nicht der schönste Ort, um irgendwie was vorzustellen. Und so machen das halt ganz viele Unternehmen, dass sie InfluencerInnen einladen, an schöne, beeindruckende Orte fliegen und dann da irgendwie ihre Message präsentieren wollen.
Ja, Stuttgart hat aber auch schöne Ecken, wollte ich hier mal zur Ehrenrettung sagen. Aber ich habe mich auch immer gefragt, wo finden diese Autowerbung? Wo fahren die da eigentlich lang? Nicht vor meiner Haustür. Was hat sich denn jetzt OpenAI davon versprochen, genau diese Leute, gar nicht so Tech-Leute überhaupt einzuladen?
Ich glaube, die Idee ist so ein bisschen, dass sich immer mehr rauskristallisiert, dass KI vor allem in so einem Business-Kontext relevant ist. Also, dass man sagt, ich kann halt irgendwie Firmenprozesse automatisieren oder halt da vielleicht E-Mails, Kundenkontakt automatisieren und dass das im Privatbereich nicht so viel bringt. Und darum geht man jetzt in so eine Nische, um da das Messaging zu platzieren und jetzt nicht bei so normalen Lifestyle- oder Tech-InfluencerInnen.
Und das heißt, welche Botschaft wollte jetzt OpenAI damit öffentlichkeitswirksam eigentlich verbreiten?
Das ist ehrlich gesagt eine ganz gute Frage, wo ich gar nicht so kleine Antwort drauf habe. Also ich habe die Sachen gesehen und wie man ja gehört hat, so, oh, das ist alles so thoughtful. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch die Idee gewesen, dass man damit halt das Messaging rüberbringt, dass halt ChatGPT doch durchdacht ist und gar nicht so hektisch zusammengeschustert, wie es oft wirkt, wo dann oft viel kaputt geht oder so weiter. Aber wirklich was verkaufen, was zum Verkaufen hatten sie auch nicht dabei. Und es ist so ein bisschen unklar, was sie jetzt genau erzählen wollen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dem Unternehmen ist klar, dass es gerade ein ziemlich schlechtes Image generell hat und man versucht jetzt halt verschiedene Wege zu finden, ob man das nicht irgendwie aufpolieren kann.
Ja, ChatGPT steht in der Kritik und auf diesen sogenannten Brand Trip folgt ja dann auch viel Kritik.
Genau, da kam ziemlich viel Kritik. Einmal, weil das natürlich in so einem Naturressort war und gleichzeitig wissen wir, KI, das verbraucht unfassbar viel Wasser, unfassbar viel Strom, das ist schlecht für die Natur. Das ist jetzt natürlich auch noch ein Timing, wo wir in ganz Europa Waldbrände gesehen haben und die jetzt in die Natur zu schicken, während KI tatsächlich auch einen Anteil daran hat, dass es der Natur nicht so gut geht, kommt nicht so gut an. Und das nächste ist, dass es auch in diesem ganzen Content-Creation-Spektrum hat KI auch eher einen schlechten Ruf, weil wir natürlich irgendwie Inhalte von Menschen sehen wollen und nicht von Computern. Da ist jetzt also viel zusammengekommen und ich glaube, das haben die Influencer so ein bisschen unterschätzt, wie die Stimmung da draußen wirklich ist.
Okay, und was sagt uns das über die Wahrnehmung von KI und KI-Firmen?
Ja, das halt wirklich, dass das Image bei der Bevölkerung gar nicht so gut ist. Und wenn das ein gutes Image hat, dann wirklich so in Business-Bereichen halt, wo dann Leute hoffen, ihre Prozesse zu optimieren. Aber das heißt halt auch, Prozesse optimieren heißt, normale Leute verlieren ihre Jobs. Leute sehen Kunst, die schlechter wird, weil die einfach nur so schnell generiert wird, statt irgendwie mit Liebe von Menschen gemacht wird. Und das ist die Wahrnehmung, die da draußen ist. Und Leute sind, denen ist das so ein bisschen über. Und die wollen eigentlich keine KI-generierten Inhalte mehr sehen, die wollen Menschen sehen. Und das ist wirklich diese Außenwahrnehmung, mit der KI jetzt stark zu kämpfen hat. Das ist extrem uncool, KI zu benutzen.
Aber viele Menschen benutzen doch KI, also im Privatleben auch, oder um ein Gedicht zu verfassen, was auch immer. Aber warum trifft jetzt diese Kritik, diese Influencer, warum diese, sind die so überrascht?
Ich glaube, weil die vielleicht tatsächlich auch so einen Nutzen daraus ziehen, irgendwie den Plan zu finden, irgendwie die neuesten Trends zu entdecken mit KI. Aber der Vibe draußen ist halt wirklich so ein ganz anderer, dass Leute halt eben doch Angst haben um ihre Zukunft, um die Jobs, um die Natur, um den Planeten. Und das haben ganz viele in der Branche noch nicht so auf dem Schirm, wie stark die Stimmung gegen KI tatsächlich ist. In den USA haben wir den Fall, dass mehrere Rechenzentren jetzt gar nicht gebaut werden können, weil die Proteste aus der Bevölkerung zu groß waren. Ähnliches passiert hier auch, Proteste gegen diese Rechenzentren. Und ich glaube, das ist noch nicht unbedingt angekommen, wie schlecht der Ruf dieser Unternehmen wirklich ist.
Also müssten KI-Firmen eigentlich was besser machen oder können die überhaupt was besser machen?
Das ist die gute Frage. Also ich fürchte, die müssten halt wirklich effizienter werden und mal so ihre Versprechen einlösen, dass es wirklich mehr darum geht, irgendwie Krebs zu heilen oder mehr Jobs zu schaffen, als irgendwie so ein Doomsday-Szenario entstehen zu lassen mit, ah, die Cybersicherheit ist kaputt, ihr habt vielleicht bald alle keine Jobs mehr, das ist schlecht für die Umwelt. Ich glaube, die müssen wirklich strukturell was an ihrem Produkt ändern, um das hinzukriegen. Kein Influencer hilft dabei, das zu ändern. Das ist irgendwie, ist genauso wie keiner es schafft, irgendwie Influencer für Kohlekraftwerke zu machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Image, was der Industrie gerade anhaftet.
Das sagt Hagen Terschüren hier über den ChatGPT-Luxusausflug. Vielen Dank.
Gerne.
Hier im Programm sprechen wir immer mal wieder über das Internetphänomen KI-Slop, also von einer KI zusammengerührte, billig produzierte Massenware an Bildern. Man erkennt sie sofort, also daran, wie platt, ja, und wie sinnfrei sie sind. Berühmtes Beispiel ist zum Beispiel eine Jesus-Darstellung, der aber ein Gewand aus Garnelen trägt. Jetzt gibt es einen neuen Begriff, der auf diesem Internetphänomen aufbaut. Taste Slop. Und Taste Slop ist so gemacht, dass er eben nicht billig aussieht, sondern teuer und schick. Mandoline Rutkowski hat sich ihn angeschaut.
Mancher kennt's. Man scrollt durch Social Media und einem wird das Wohnzimmer eines entfernten Bekannten in den Feed gespült. Chromlampe über klobigem Sofa, Coffee-Table-Bücher auf dem Marmortisch, gerahmte schlichte Kunst an der Wand. Der nächste Beitrag ist von einer Modemarke. Eine junge Frau und ein Mann laufen durch die Stadt. Er in cremefarbenem Rollkragen, sie im beigen Trenchcoat. Beide Bilder wirken ästhetisch ansprechend, stylisch, clean. Man könnte fast denken, so will ich auch wohnen, so will ich auch aussehen. Und doch empfindet man ein Störgefühl. Irgendwas stimmt an diesen Bildern nicht. Sie wirken seltsam leer und steril. Wie Landschaftsaufnahmen, die als Bildschirmschoner laufen. One more and more,
people just want more. My interior design hot take is that this style of apartment actually has no personality.
Ein Stil ohne Persönlichkeit, sagt Innenarchitekt Cooper Orinsky. Genau dafür gibt es jetzt einen Begriff. Taste Slop. Erfunden hat ihn die Amerikanerin Emily Siegel, Mitbegründerin des Trendforschungskollektivs K-Hole. Auf ihrem Substack-Kanal schreibt sie, TasteSlop bestehe aus KI oder algorithmisch generierten Inhalten, die als geschmackvoll gelten.
Entscheidend ist, dass die sichtbaren Zeichen von Geschmack aus diesen Beziehungen herausgelöst und generisch neu eingesetzt werden.
Soziale Medien, Algorithmen und KI sind mitverantwortlich dafür, dass sich unser Geschmack immer mehr einander anpasst. Das passiert in 3 Schritten. Social Media macht Geschmack sichtbar und speicherbar. Man postet das süße Outfit, es wird geliked und geteilt. Algorithmen belohnen, was schon funktioniert hat. Ähnliche Inhalte werden häufiger ausgespielt. Wer Reichweite will, kopiert lieber den erprobten Look, statt etwas Neues zu riskieren. Und KI macht diese Kopie am Ende beliebig skalierbar.
Eigentlich sehen wir überwiegend Massengeschmack online. Und es ist sehr, sehr schwer möglich, in dieser Öffentlichkeit Experimente einzugehen, ein Risiko einzugehen, um vielleicht eben dann auch neue Geschmäcker etablieren zu können.
Sagt Anne-Kathrin Kohut, Kulturwissenschaftlerin, die zu Internetkultur forscht. KI und Social Media werden also immer mehr zu unseren Geschmacksgebern. Künstliche Influencer sozusagen. Ihrem Einfluss entkommt fast niemand, der regelmäßig auf Social Media unterwegs ist. Aber was ist eigentlich so schlimm daran, wenn der Algorithmus unseren Geschmack mitprägt? Wurde er nicht schon immer von irgendetwas beeinflusst? Von anderen Menschen, Büchern und eben auch von Werbung, die Begehrlichkeiten überhaupt erst generiert? Schon. Allerdings entsteht Geschmack bislang im gesellschaftlichen Kontext. Er vereint persönliche Erfahrung, Sozialisierung, kulturelle Prägung und soziale Zugehörigkeit. Anne-Kathrin Kohut erklärt das so.
Wenn man eine philosophische Erklärung anlegt, hat Geschmack natürlich schon viel damit zu tun, Unterscheidungen treffen zu können, kulturelle Bewertungen vornehmen zu können. Und guter Geschmack, also ist, glaube ich, immer auch mit einem hohen Einsatz verbunden und einem hohen Risiko, eben als geschmacklos zu gelten. Und das würde ich schon als sehr menschlich ansehen.
Ein Risiko, das eine KI nie eingeht. Sie hat schließlich nichts zu verlieren. Sie wiederholt nur das, was schon einmal funktioniert hat. Geschmack hat aber noch eine andere Bedeutung. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu sagte schon in den 70ern, über unseren Geschmack ordnen wir uns selbst gesellschaftlich ein. Wir zeigen damit, zu wem wir gehören oder gehören wollen. Wenn wir alle dasselbe mögen, wer sind wir dann überhaupt noch? Aber Menschen arrangieren sich mit allem und finden Strategien, sich dem Taste-Slop zu entziehen. So wie Maki. Maki ist 27 Jahre alt, verbringt viel Zeit in den sozialen Netzwerken und versucht genau deshalb, Inspiration außerhalb davon zu finden.
Was ich halt sehr viel mache, ist auf Flohmärkten zu sein und dann eher so mir Sachen rauszupicken, wo ich das Gefühl habe, die Objekte haben irgendwie eine Geschichte, weil sie besonders alt sind, weil sie irgendwie besondere Formen haben.
Ausgeliefert sind wir dem Taste-Slop also nicht. Anne-Kathrin Kohut findet sogar, dass wir Taste-Slop auch etwas Positives abgewinnen können.
Weil natürlich plötzlich sehr viele Menschen, sagen wir es so, vielleicht auch einen viel schnelleren, leichteren Zugang zu Geschmack plötzlich haben oder zu geschmackvollen Dingen auch bekommen, die das vorher vielleicht nicht so konnten, weil sie zum Beispiel, weil sie vielleicht den ganzen Tag arbeiten müssen und am Abend nicht mehr die Energie haben, vielleicht sich bestimmte Bücher nochmal anzuschauen, bestimmte Ausstellungen zu besuchen.
Taste-Slop hin oder her. Soziale Netzwerke prägen unseren Geschmack. Befreit davon ist wohl nur, wer die Apps gar nicht erst installiert. Die Chromlampe muss also niemand verstecken.
Manoline Rutkowski über algorithmischen Stil im Netz.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Bettina Ritter.
Disney und TikTok arbeiten künftig zusammen. TikTok-Content-Creator dürfen dann Figuren und Szenen aus Filmen und Serien von Disney, Pixar, Marvel oder Star Wars in eigenen Kurzvideos verwenden. Im Gegenzug sollen ausgewählte TikTok-Videos auch beim Streaming-Dienst Disney Plus zu sehen sein. In einem neuen Bereich für vertikale Smartphone-Videos. Disney reagiert damit auf den Erfolg kurzer Hochkant-Videos. Laut TikTok entstehen auf der Plattform täglich im Schnitt 6,5 Millionen Beiträge, die sich auf Filme und Fernsehserien beziehen. In einer Umfrage sagte die Hälfte der Befragten, einen Film oder eine Serie angesehen zu haben, nachdem sie entsprechende Inhalte auf TikTok entdeckt hatten. Lange war das Noma in Kopenhagen der Star unter den Luxusrestaurants. 5-mal wurde es zur Nummer 1 der 50 besten Restaurants der Welt gewählt und trug 3 Michelin-Sterne. Hier wurde die nordische Küche neu erfunden. Vor 2 Jahren musste es schließen, begleitet von einem Skandal. Dem Küchenchef und Mitbegründer René Redzepi wurde Machtmissbrauch vorgeworfen. Heute feiert das Noma unter neuer Leitung seine Wiedereröffnung. Ob es an alte Erfolge anknüpfen kann, hängt davon ab, ob es das wieder erreicht, was man Alleinstellungsmerkmal nennt. Das sagte Deutschlandfunk-Kulturredakteur Holger Hettinger in unserem Programm.
2003 war das einfach eine unfassbare Sensation, was die gemacht haben. Produkte aus einer Region, wo man sich gefragt hat, wächst da überhaupt was? Kommt da überhaupt was her? Dann völlig verblüffende Formen der Zubereitung. Weg von diesem zelebrierenden Fine Dining hin zu einer sehr nahbaren Kultur. Da kommen die Mitarbeiter und knien sich dann an den Tisch und erläutern einem dann das, was man da gleich erleben wird. Also in jeder Hinsicht, kulinarisch, formal, stilistisch, das war was Unfassbares.
Deutschlandfunk Kulturredakteur Holger Hettinger. Es gilt als eines der aufsehenerregendsten Musikprojekte der Gegenwart. Seit 25 Jahren spielt die Orgel in der St. Boichardi-Kirche in Halberstadt ein Stück des Komponisten John Cage. Heute steht ein weiterer Klangwechsel an. Durch ein hinzugefügtes gestrichenes A erweitern sich die hörbaren Töne so von einem 7- hin zu einem 8-Tonklang. Die Vorgabe des US-amerikanischen Komponisten lautet, das Stück so langsam wie möglich zu spielen. Die Gesamtspieldauer beträgt 639 Jahre. Es endet also im Jahr 2640. Seit Projektstart im September 2001 wurden rund 4% der Gesamtspieldauer absolviert. Der bisher letzte Klangwechsel fand vor 2,5 Jahren statt, im Februar 2024.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir sprechen hier gleich über einen Film, der dieses Jahr in Cannes den Preis in der Kategorie Un certain regard gewonnen hat. Für Filme, die zu untypisch sind für den Hauptwettbewerb. Hören wir gleich. Every Time, so heißt unser Film der Woche. Er ist der 3. Langfilm der österreichischen Regisseurin Sandra Wollner, dieses Jahr auch beim Filmfestival in Cannes ausgezeichnet. Ein 17-jähriges Mädchen steht auf einem Dach eines Hochhauses, bewundert den Sonnenaufgang und fällt dann vom Dach.
Guck mal, die Sonne, Lux. Lux, guck mal. Sonne.
Wow. Man weiß nicht genau, warum sie stirbt. Ich will jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen. Aber sie kommt ums Leben und zurückbleiben ihre Mutter und ihre kleine Schwester und ihr Freund, die im Film mit diesem Verlust umgehen. Angesichts seines bestürzenden Themas kann es überraschen, dass dieser Film, der viele Fragen aufgibt, unter anderem für seine Leichtigkeit und Wärme gelobt wurde. Darüber sprechen wir heute mit unserer Kritikerin Maren Hafke, hat den Film schon gesehen. Hallo.
Hallo.
Was ist denn das Besondere an Sandra Wollners Every Time und auch seinem Umgang mit der Trauer?
Every Time ist ein überraschender, unbehaglicher und dabei auch lustiger Film, weil der Bilder findet für eine Spannung im Umgang mit dem Tod, die darin liegt, dass diese existenzielle Erfahrung des Verlustes eine ist, die auf der einen Seite ja die größten Fragen aufwirft, die man überhaupt stellen kann, ne? Das Mysterium der Existenz. Und die zugleich auf so eine total irritierende Weise in unserem Alltag stattfindet. Also eine geliebte Person zu verlieren, das ist eine Erfahrung, die ja so unglaublich schmerzhaft sein kann, dass die Textur der Realität selbst sich eigentlich aufzulösen scheint. Und vor allem, wenn der Verlust wie in diesem Film eben so einen jungen Menschen betrifft, also ein 17-jähriges Mädchen. Und ja, wie soll man dann weitermachen? Und mit dem Tod ihrer Tochter weiterzuleben, bedeutet für die ganz toll von Birgit Minichmayr gespielte Ella, dass sie dann Butterbrote schmieren muss. Ne, Pakete beim Kiosk abholen und für andere da sein, die den Verlust auch erfahren haben und Everytime schon zunächst einfach davon zu erzählen, von dieser irgendwie auch tröstlichen Zumutung, dass sich die Erde weiterdreht und von den Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und dann macht der Film zunächst ganz leise und dann immer drastischer was ganz Ungewöhnliches, er gibt nämlich der Möglichkeit Raum, dass manchmal die Realität durch eine solche Erfahrung vielleicht wirklich eine andere wird. Also, dass die Sonne vielleicht nicht mehr ohne weiteres auf und unter geht. Und der Film findet da drin sowohl Hoffnung als auch Schrecken.
Ja, denn eigentlich, wenn man trauert, stimmt, die Welt dreht sich weiter, die Sonne geht auf und unter. Und dieser Sonnenauf- und Untergang ist ja im Film sehr präsent, ist auch auf dem Filmplakat zu sehen. Wobei die Sonne sieht da ein bisschen anders aus, als wir sie kennen. Nicht rund, sondern viereckig. Was hat es damit auf sich?
Ja, die steht wie so ein großer orangefarbener Pixel auf dem Plakat, die Sonne über dem Horizont. Und das ist ein Bild, was ja an die Rasterung von Computergrafik erinnert, also an ein digitales Bild. Und das ist tatsächlich Programm, weil dieser Film sich für Trauer interessiert, nicht zuletzt im Kontext unserer Beziehung zu Medien. Technologien und Gedächtnis, das sind Themen, mit denen die Regisseurin Sandra Wollner sich schon in ihrem vorherigen Film beschäftigt hat. Das war der provokante und gelinde gesagt viel diskutierte The Trouble with Being Born von 2020. In dem es anhand eines kindlich anmutenden Androiden in ziemlich beklemmender Weise um sexuelle Gewalt ging, und zwar auch um Bewusstsein und Erinnerung. Und der Pressetext nannte diesen Film damals die Geschichte einer Maschine und der Geister, die wir alle in uns tragen. Und vielleicht kann man sagen, dass Everytime in etwas weniger düsterer Weise eben auch von Maschinen und Geistern handelt.
Okay, also die Realität im Film scheint nicht so, oder man kann ihr nicht so trauen. Ist denn der Film Everytime dann auch eine Gespenstergeschichte? Spukt es in den Apparaten?
Das Ding ist, dass die Apparate ja immer spuken, ne? Also Spekulationen, dass unsere Telefone und Radios uns mit dem Jenseits verbinden könnten, die sind genauso alt wie unsere Telefone und Radios. Also tatsächlich sehen wir in Everytime quasi aktualisiert für dieses digitale Zeitalter, in dem wir sind, einen Beitrag zu dieser total langen Auseinandersetzung mit Medien und dem Tod. Seit man Bilder und Töne technisch speichern und übertragen kann, ist das als was auch Unheimliches gesehen wurde, etwas tatsächlich Geisterhaftes. Sowohl die Fotografie als auch die Phonografie wurden eigentlich von Anfang an so gesehen, als so eine Verwicklung in das Nachleben mit ein bisschen unklaren Effekten. Das heißt, man hat dann so Spuren der Anwesenheit, die uns überdauern, die in unsere Abwesenheit dann reindauern und Eigenleben entwickeln. Und da gibt es ganz viel berühmte Bücher drüber, das Standardwerk von Roland Barthes über die Fotografie, die Helle Kammer ist ein Buch über den Tod seiner Mutter, Tonaufzeichnungen, die möglich machen, dass wir Leute über ihren Tod hinaus sprechen hören. Die wurden schon im 19. Jahrhundert mit der Balsamierung von Leichen verglichen. Und auch das, was wir jetzt gerade machen, also Funk, das Senden unserer Stimmen körperlos durch den Äther, das wurde von Beginn an eigentlich als spukhaft beschrieben und dann von so ParawissenschaftlerInnen auch als Möglichkeit zum Kontakt mit Verstorbenen imaginiert. Genauso wie das Magnetonband, die VHS und natürlich Film und Fernsehen, ne? Also von Poltergeist bis The Ring. Und da liegt es natürlich nahe, sich anzugucken, welche Gespenster die digitalen Medien produzieren.
Stimmt, man denkt gar nicht mehr hier an unser Radio und Spuk in einem Satz. Wie sieht es denn in Everytime aus? Ist das digitale Jenseits anders als das analoge, also viereckig wie dieser Sonnenpixel?
Also ja, irgendwie schon. Dazu kann ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Genau, zunächst bedeutet diese digitale Version des medialen Jenseits so eine totale Durchdringung unseres Alltags mit dieser gerade aufgerufenen ganzen Mediengeschichte, weil wir heute ja irgendwie von mehr Fotos und Tonaufzeichnungen und Videos umgeben sind als wahrscheinlich je zuvor. Das heißt, wir hinterlassen ziemlich viele Spuren, die uns dann überdauern. Und das sehen wir in Everytime. Also wir sehen das Gesicht der Verstorbenen auf Handyfotos, in Home-Videos. Wir sehen Fotos, die sie selber gemacht hat. Wir hören ihre Stimme in Sprachnachrichten. Wir lesen Textnachrichten, die sie geschrieben hat. Und das alles bleibt irgendwie da. Und zwar nur einen Klick entfernt immer. Und das hat natürlich Effekte auf unser Erinnern und auf unser Trauern. Denn damit bleiben wir ja, also bleiben bei uns ganz alltägliche Dinge, die man sonst vielleicht auch vergessen würde. Und genau, wie zum Beispiel in einer Sprachnachricht, die der Freund der Verstorbenen im Film dann anhört.
Das dauert 3 Minuten. Ich gehe morgen Nachmittag wieder hin. Vielleicht finden wir sogar Lasses Handy. Also, falls du mit willst. Das Wasser ist noch ein bisschen kalt, aber morgen kriegt es ja 40 Grad oder so.
Also, ja, wie geht man um mit der Abwesenheit eines geliebten Menschen, wenn man mit diesen unzähligen medialen Wiedergängern lebt, die einen erinnern an das, was war, auch an das, was nicht eingetreten ist, ne? Also die ganzen Pläne, die sich nicht verwirklicht haben und die ganzen Wünsche, die sich nicht eingelöst haben. Und Trauer unter diesen digitalen Bedingungen hat bei Everytime, das sagt schon der Titel des Filmes, ne? Everytime, hat mit Fragen von Zeit zu tun. Es ist eine brüchige Zeit, die ist heimgesucht. Aus der Vergangenheit wird die heimgesucht, aus der Zukunft, die verläuft nicht linear in Sprüngen und auch in Schleifen. Und darin findet der Film dann schließlich sogar Trost, wenn er dann sagt, dass man mit den Geistern leben muss.
Und was hat es jetzt mit dem Pixel auf sich? Da wollten Sie noch drauf antworten.
Sie haben völlig recht. Ein digitales Medium der Trauer, mit dem Everytime sich ganz explizit beschäftigt, ist ein Computerspiel. Und das ist ein Spiel, was die Schwestern miteinander gespielt haben. Genau, ein Game im Minecraft-Stil, also ein sogenanntes Voxel-Sandbox-Game, in dem in der Tat inklusive der Sonne alles viereckig ist. Und das ist eine Form der Grafik, die so interessant ist, weil die eigene Künstlichkeit nicht versteckt. Also es versucht nicht fotorealistisch auszusehen, sondern das stellt halt das Raster aus. Und das erinnert damit sozusagen an die mathematische Grundlage des Funktionierens dieser Technik. Also an die ganzen Einsen und Nullen, die unter all dem liegen und die seit der Erfindung digitaler Medien etwas versprechen, was man als so eine neue Unendlichkeit der Speicherung irgendwie verstehen kann. Also eine Speicherung, die unter bestimmten Bedingungen annähernd lossless, also verlustfrei wird. Und da klingt die Ahnung an einer, weiß ich nicht, digitalen Ewigkeit, in der man dann vielleicht Momente wirklich einfrieren kann. Ne? Das ist der Wunsch, Dinge auf Null zu setzen, neu zu laden. Und dieser Verlust des Verlustes ist natürlich selber total unheimlich. Und das wird dann in dem Film zum Modell für die Umarmung der Wiedergänger, mit dem Everytime in seinem ziemlich surrealen dritten Akt schließt.
Ja, wir wollen natürlich nichts vorwegnehmen. Wiedergänger, also da kommt jemand noch zurück. Ein ruheloser Geist, der wiederkehrt. Wir haben viel über die Themen des Filmes gesprochen, über das, was gelingt. Gibt es auch Dinge, die Sie kritisieren würden?
Naja, der Film zeigt ziemlich viele Technologien der Gegenwart. Smartphones, Videogames haben wir schon besprochen. Es wird auch gewaped, aber es fehlen auch Technologien. Ich persönlich habe als Ikone der Gegenwart den E-Roller vermisst. Immerhin spielt der Film zum Teil in Berlin. Vor allem aber fehlen Social Media. Und das ist interessant, ne? Weil ja gerade hier eigentlich diese komplizierten Fragen von Abwesenheit und Anwesenheit, von unseren digitalen Doppelgängern und Phantomen sich ziemlich verdichten. Und der Verzicht darauf sorgt dafür, dass das zwar ein Film ist über den Tod und digitale Medien, aber nicht so wirklich ein Film über das 21. Jahrhundert. Und das ist nicht unbedingt eine Kritik im engeren Sinne, das muss der Film ja auch nicht machen, der kann ja machen, was er will. Aber man kann schon festhalten, dass sich dieser quasi formal sehr anspruchsvolle Film damit dafür entscheidet, in bestimmter Weise hinter so aktuelle Mainstream-Filme auch zurückzutreten, die ziemlich komplexe Überlagerungen von so Online- und Offline-Welten längst in ihrer Formsprache normalisiert haben. Und der Film hat dadurch eigentlich so eine seltsame Zeitlosigkeit auch in dieser Meditation des Digitalen. Und das zeigt sich so unter anderem auch im Soundtrack des Films, der als ein Centerpiece das Stück Boring Angel des Musikers One Tricks Point Never verwendet. Und das ist so interessant, weil das in der Tat ein sehr berühmtes Stück ist über digitale Medien und Erinnerungen. Das kommt aus einem Genre, in dem es ganz viel um Geister verlorener Zukünfte geht, Vaporwave. Es ist aber auch ein Stück, was schon 13 Jahre alt ist und das man eben auch als ein historisches Dokument betrachten könnte, was eben auf eine ganz bestimmte Zeit der Geschichte digitaler Medien verweist. Und darum zumindest scheint es mir in dem Film nicht zu gehen.
Also das Stück ist schon 13 Jahre alt, aber insgesamt höre ich raus, Sehempfehlung.
Ja, auf jeden Fall. Der Film ist sehr bewegend, er ist auch verstörend. Sein Berlin ist grün und rätselhaft, es hat ganz unklare Ränder und blutet in die Birkenwälder. Alles ist schön liminal und der Film hat eben auch diese wunderbare, sehr wienerische Nähe von Grabesschmerz und Furzwitzen, die tatsächlich beim Weiterleben helfen kann.
Vielen Dank, Maren Hafke, für Ihre Filmanalyse.
Ich danke Ihnen.
Der Kinostart von Everytime ist morgen. Und wenn Sie mehr Interesse haben an dem Film, in unserer Deutschlandfunk-App finden Sie auch ein Gespräch mit der Regisseurin, mit Sandra Wollner, zu Everytime.
Selber machen.
In unserer Reihe übers Selbermachen gehen wir nun nach Halle an der Saale, wo ein Verein gesagt hat, wir machen jetzt einfach selber eine Videothek. Videotheken, gibt's die eigentlich noch, kann man fragen. Ja, und sie werden gerade wiederentdeckt als Treffpunkt für Filmkunst. Matthias Dell hat die gerettete Videothek besucht.
Anfang Juli in Halle an der Saale. Nördliche Innenstadt. Vor einem Gründerzeithaus in prunkvollem Neobarock drängeln sich mehr als 40 Mitglieder des Format Filmkunst e.V. auf dem Bordstein. Wir haben's geschafft. Format Filmkunst wurde als ambitionierte Videothek nach Berliner Vorbild 20 Jahre zuvor gegründet.
Also jetzt kommt der Augenblick, wo wir das Format in Besitz nehmen, weil seit dem 1. Juli gehören alle Filme uns.
Sagt Sarah Binay, die Vereinsvorsitzende, bei der feierlichen Übernahme.
Und da wir kein rotes Band haben, haben wir Filmrollen natürlich genommen.
In der Videothek finden sich gut 20.000 DVDs auf 100 Quadratmetern. Neuheiten, Klassiker, Abseitiges, Populäres. Vieles, was Streamingdienste in dieser Tiefe nicht anbieten. Sarah Binay steht vor einem der Regale mit den DVD-Boxen.
Also gut, hier ist Action, wo ich eher auch mal geguckt habe, das fand ich interessant. Hier Asien-Anime-Filme, japanische Filme mag ich zum Beispiel selber sehr gerne.
Keine Feier ohne Rede.
Als wir besprochen haben, dass es doch auch eine kleine Ansprache geben sollte zu diesem Ereignis, habe ich erst so gedacht, boah, diese ganzen alten Geschichten. Und dann habe ich aber gedacht, irgendwie sind das so wie Familiengeschichten. Irgendjemand erzählt sie und man hört sie immer wieder gerne.
Die Geschichte vom Format Filmkunst e.V. könnte selbst aus einem Film stammen. Einer britischen Tragikomödie wie Brust Off von 1996 vielleicht, in der die Ökonomie schwach ist, aber die Gemeinschaft stärker. Eine Geschichte über die Freuden von Engagement und
Verantwortung. Und dazu habe ich auch Meilensteine mitgebracht. Mein erster ist dieser hier.
Sarah Binay reicht eine kleine Skulptur aus Legosteinen herum.
Da kannte ich euch alle noch gar nicht und ihr kanntet euch vielleicht auch nicht. Das war nämlich der Augenblick, als ich gewahr wurde, dass der Laden schließen würde. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Schockwellen, die euch durchfahren sind, erinnerte, als ihr das erfahren habt.
Das war Anfang 2024. Das Aufkommen der Streamer in den 2010er Jahren, Corona. Das Geschäft lief nicht mehr. Also traten Leute, die sich als Kunden nicht kannten, miteinander in Kontakt, um den vertrauten Ort zu retten. Im Herbst 2024 zählte der Verein schon 400 Mitglieder. 2025 übernahm er die Videothek. Und jetzt ist die letzte Rate der 100.000 Euro an den Vorbesitzer überwiesen. Das Geld wurde eingesammelt durch Crowdfundings. Harte Vereinsarbeit.
Und mit jedem Schritt gab es unzählige Diskussionen und manchmal Zweifel, ob es klappt. Und ich garantiere euch, die Zukunft wird auch so sein. Und es muss auch mal erlaubt sein, Fehler zu machen. Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass wir im Team einfach unübertroffen sind. Und das ist auch eine kleine Botschaft in die politische Landschaft.
Miteinander geht's leichter. Die Mitgliedsbeiträge decken die laufenden Kosten. Die unterschiedlichen Talente ergänzen sich bei der ehrenamtlichen Arbeit, wie Sarah Binay erzählt.
Alle machen irgendwas. Und dann kommt man plötzlich und sieht, ah, hier, die Einladung wurde schon verschickt, das Poster ist da und so. Also es ist auch so ein bisschen, gibt Leute, die machen nur Ladendienst. Dann die etwas jüngere Social-Media-Gruppe, das sind halt drei Leute, die sind fast täglich miteinander in Kontakt.
So herrscht wieder Leben in der Bude. 60 Ausleihen täglich. Wegen der großen Auswahl kommen die Leute auch aus Leipzig. Sonntags gibt es kostenlose Vorführungen im Laden oder Kooperationen etwa mit den Händelfestspielen. Und das alles wegen eines scheinbar überholten Mediums, weshalb der Verein auch Abspielgeräte verleiht. Die DVD. Sarah Binay.
Für mich ist es so richtige 90er, sozusagen meine Jugendzeit eigentlich, als das so aufkam. Also es hat ja was sehr Technisches, also diese silberne Scheibe. Und gleichzeitig ist aber durch das Filmcover, würde ich sagen, ist das aufgehoben.
Die DVD mag schmuckloser sein als eine Vinylschallplatte, aber sie ist in der Box anders als ein Stream. Greifbar, real. Wie die Kontakte im Verein, im Laden. Es geht beim Ausleihen der Filme immer auch um Austausch.
Also ich glaube, es ist ein niedrigschwelliges Medium, wo jeder irgendwie ein bisschen mitreden kann und was jeden interessiert, das macht es einfach.
Und das Einfache wird jetzt einfach selbst gemacht. Was auch Sarah Binay kaum glauben kann.
Also es ist wirklich ein bisschen aberwitzig. Also wenn mir früher jemand gesagt hätte, dass ich mal hier Vorsitzende von diesem Format werde, hätte ich gesagt, spinnst du? Also wir haben alle gedacht, das ist die einzige Möglichkeit, das zu erhalten.
Matthias Dell über eine Videothekenrettung in Halle.